Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast. Heute habe ich einen tollen Interviewgast eingeladen, auch jemand, mit dem ich zusammenarbeite, jetzt schon längere Zeit. Hat schon sehr viele erfolgreiche Projekte als Interimmanager durchgeführt, ist auch schon über 10 Jahre als Berater tätig. Einer der jüngsten Berater, ehemaliger jüngster Marketingchef, also sehr spannende Geschichte. Und ich begrüße ihn einfach mal hier und dann kann er sich kurz vorstellen, der Dominik Multerer. Dominik, erzähl doch mal kurz, wer du bist, was du machst und ja, was so deine Tätigkeiten sind.
Hi, schön, dass ich hier sein kann. Ja, Dominik Multerer, 28, mache das seit 12 Jahren sogar. Habe damals damit angefangen, das waren so die ersten Gehversuche in dem Sinne, aus Online-Gaming rausgewachsen, was man dann halt so gemacht hat. Und dann wurde es halt so, dass ich mal schnell angeboten bekommen habe als Marketingmanager im Startup in Dänemark. Das habe ich dann gemacht und dann gab es so ein bisschen Presse-Echo von Handelsblatt bis einmal hoch und runter durch die ganze Medienlandschaft. Und wurde das getätigt, was du gesagt hast. Und hat sich das mit der Zeit, ist das natürlich erwachsener geworden. Ne? Man reift ja auch. Und es hat sich dann so entwickelt, dass ich heute quasi 3 Bereiche mache. Bücher und Vorträge, das heißt auf Konferenzen sprechen, Unternehmen buchen mich dafür. Aber auch Bücher schreiben, es gibt auch Bücher in Deutschland, es gibt Bücher in China und immer zu marktorientierten Themen, also alles, was mit Marketing, Vertrieb und Unternehmensstrategie zu tun hat, Veränderungsprozess, Wachstum, Sanierung, das sind so die Themen und das mache ich auch in der Beratung und oder im Interimsmanagement, dass ein Unternehmen sagt, ey, ich hab da ein Thema, kannst du mir dabei auch operativ helfen und das für mich tun?
Wie heißt dein Buch? Also welches Buch gibt es da?
Es gibt ein Markenbuch, Marken müssen aus Regeln brechen. Okay. Es gibt eins zum Thema Führung und Change, das heißt Klartext. Mhm. Und dann gibt es eins, das heißt, man müsste malen und die bauen halt alle aufeinander auf. Also im Sinne von inhaltlich, dann ansprechen und verändern und dann aber, wie mache ich das? Das ist im Prinzip die Logik der 3 Bücher.
Okay, sehr interessant. Was war jetzt so für dich in den letzten Jahren so das, ja, die größte Erkenntnis, weil du bist ja auch viel im B2B unterwegs, du hast jetzt schon viel gesehen, viel Gutes gesehen, aber wahrscheinlich auch schon viel Schlechtes, viele Fehler, die gemacht wurden. Was war so für dich jetzt eine der Haupterkenntnisse, wo du sagst, ja, das habe ich so oft schon gesehen, es wurde so oft schon falsch gemacht und das war ja einer der größten Fehler vielleicht, die viele Unternehmen machen.
Also was viele halt unterschätzen, oder grundsätzlich, wenn man im B2B-Bereich unterwegs ist, dann hat man sehr viel technologiegetriebene Unternehmen, nennen wir es mal so. Sei es ein Softwareunternehmen, sei es ein Werkzeugbauer, sei es ein Investmentfonds, der auch irgendwas im Technology-Bereich macht, sei es ein Medienhaus, was sich damit beschäftigt, wie passiert in Zukunft die Verwertung der Inhalte, weil das unser einziger Asset ist, den wir quasi haben, geht es ein Stück weit immer darum, dass Geschäftsmodelle getrieben werden durch Technologie. Und was da halt oftmals vergessen wird, ist witzigerweise oder traurigerweise der Kunde. Also das heißt, was ist die Ansprache, was ist der Vertriebsprozess, was passiert eigentlich, wenn eine Anfrage reinkommt, kommen überhaupt Anfragen rein, über welche Wege, welche Unterlagen, welche Stadium stelle ich zur Verfügung und wie komme ich zum Abschluss und vor allem, was sind die Herausforderungen, die Schmerzpunkte des Kunden. Und das nicht nur oberflächlich, sondern wirklich als Gesamtbild. Und aber auch die Frage, wo wollen wir eigentlich hin? Also eigentlich kann man es immer auf Marketing im eigentlichen Sinne begrenzen. Ansprache, Sichtbarkeit, Positionierung und dann Vertriebsprozess. Das ist das, wo B2B oftmals schlichtmütterlich unterwegs ist.
Okay. Und Vertriebsprozess, was da genau ist? Sind das eher so die Prozesse selbst oder sind das ganz andere Sachen? Digitalisierungsprozesse, sind die dann noch altmodisch aufgestellt?
Nehmen wir den klassischen Vertriebsprozess. Ne? Also der ist ja unabhängig davon, was du tust, kann man ihn in 5 Bereiche unterteilen. Ne? Erstmal, kennt mich jemand? Mag mich jemand? Kann ich jemand überzeugen? Kauft dann jemand? Und wie steuere ich den? Ne? Also hast du im Prinzip so 5 Phasen, die du durchläufst. Und dann musst du dir bei jeder Phase die Frage stellen, was mache ich davor, was mache ich danach und in welcher Phase mache ich was? Und das ist natürlich alles Fallstricke, weil bis der gekauft hat, musst du natürlich immer aktiv werden. Damit dich jemand kennt, musst du was tun. Ja, aber was tust du? Wo tust du es? Was ist die Botschaft? Wie viel darf das kosten? Wie kriegst du denjenigen von kennen zu mögen? Wenn er dich mag, wie unterstützt du das? Wie kriegst du den von einem mögen zu einem, ich melde mich mal, damit du verstärken kannst im Sinne von, das ist mein Angebot. Was tue ich, um mein Angebot zu offerieren? Wie mache ich das sichtbar? Welche Maßnahmen, welche Medien setze ich ein? Welchen Content, neudeutsch, also welchen Inhalt benutze ich? Und dann aber auch ganz konkret der Kauf. Wie passiert der? Ist das ein Beratungsgespräch? Ist das ein Online-Abschluss? Was sagt der Verkäufer? Welche Medien setzt er ein? Weil am Ende des Tages geht es immer darum, und das ist eigentlich mit der größte Fehler, es wird zu stark in Features gedacht und zu stark in technischen, das können wir, in USPs. Es geht aber nicht um USPs. Egal, ob ich LinkedIn mache und egal, ob ich Briefe schreibe. Es geht darum, in der Markenkommunikation, in der Vertriebskommunikation auf den Nutzen des Kunden zu gehen. Immer nur, wenn ich Nutzen darstellen kann und oder den Schmerzpunkt adressiere, dann finde ich Gehör. Und da kann man ganz, ganz viele Dinge optimieren, gerade mit mir.
Jetzt gerade Thema Marketingbotschaft, Ansprache, egal ob jetzt LinkedIn oder Mail, was hast du da so festgestellt? Du hast schon gesagt, Ansprache immer, das merken wir auch, das sind so Themen, dass man halt auf die Probleme des potenziellen Kunden eingeht, dass man sich anschaut, okay, welche Kunden haben welche Probleme. Wie war deine Erfahrung jetzt auch so? Du kommst ja im Prinzip aus klassischem Marketing oder du hast, sage ich mal, früher das normale Marketing mitbekommen und dann auch diesen Wandel zum Online-Marketing.
Ich finde das schwierig, das zu trennen, weil im Prinzip hat sich ja nichts geändert. Was passiert? Es gibt Kunden. Was gibt es immer noch? Positionierung. Egal, ob ich online oder offline mache, man kann das nicht trennen. Ich verkaufe meinen Schraubenschlüssel halt immer noch, beispielsweise, wenn ich ein Werkzeugbauer bin, und da ändert sich der Vertriebskanal und vielleicht der Vertriebsprozess und die Medien, die ich einsetze, weil ich setze vielleicht online ein Video an und früher habe ich eine Broschüre eingesetzt. Aber an der Positionierung eigentlich ändert sich nichts. An der Ansprache ändert sich vielleicht auch nichts, weil ich ja immer noch denselben Schmerzpunkt adressiere. Es wird dann interessant, wenn ich in Sichtbarkeit gehe und mir die Frage stelle, okay, was mache ich? Und dann kannst du es natürlich trennen, dann kannst du sagen, okay, Online-Systematiken und Methodiken unterscheiden sich zu Offline-Methodiken. Aber das ist wie wenn du sagst, ja, ein Katalog funktioniert anders wie ein Direktmailing per Post. Ist dasselbe. Von daher würde ich online offline gar nicht so trennen und man kann nicht sagen, das eine ist alt, das eine ist neu, sondern es ist einfach eine neue Disziplin, genauso wie vor 10 Jahren Social Media eine neue Disziplin war. Aber ja, es ist halt so, dass die zwei Welten aufeinander prallen, ne? Logisch. Okay. Man hat unterschiedliche Expertisen, aber ich glaube, und das ist auch das, wie ich mich verstehe, ist dann eher so dieses darübergeordnete zu sagen, okay, du musst beide Welten nicht selber tun und da der Nerd drin sein, aber was viel wichtiger ist, für ein Unternehmen ist die Vogelperspektive. Aber darüber nicht die Botschaft definiert kriegst, nicht gesagt kriegst, wie setzen wir sinnvoll unser Kapital ein, was machen wir zuerst, wie können wir priorisieren und wie sind wir positioniert. Weil das ist die Grundlage dafür, dass alles andere überhaupt erfolgreiche Maßnahmen sein können. Und deswegen finde ich immer, Hausaufgaben machen sehr wichtig.
Ja, das merken wir auch im Prinzip, wir haben ja auch ein paar Projekte bei LinkedIn zusammen und da sehen wir ja auch immer ganz stark, dass wenn vorher die Hausaufgaben gemacht wurden, also die Botschaft klar ist, ja, die Zielgruppe klar ist, wenn man dann rausgeht in die Sichtbarkeit, dann generiert man auch Anfragen und zwar auch von den Unternehmen, von denen man das
macht. Ich meine, wir können ja konkret drüber reden. Ich weiß nicht, ob es normal ist. Ich behaupte das jetzt einfach mal. Wir machen jetzt drei Sachen zusammen und ich glaube, bei allen drei Sachen gab es in der ersten Woche, glaube ich, mehr als 3 Leads, also Anfragen. Ich weiß nicht, ob das normal ist, ob das repräsentativ ist. Ich kann mich an Gespräche erinnern, wo gesagt wurde, ja, wir müssen den ersten Monat abwarten, damit wir gucken, funktioniert die Ansprache. Ich kann halt nur sagen, zumindest ist das, was ich rausgehört habe, das Ganze ja nochmal einordnen, ist so, dann scheint es ja nicht normal zu sein, dass man in den ersten Wochen direkt 3, auch teilweise große Firmen, ne? Ich verallgemeine das mal von großen deutschen Airlines bis zu großen deutschen Maschinenbauern über Vorstände, die vielleicht andere gar nicht gewinnen, wir aber schon in unterschiedlichen Geschäften, weil wir halt wissen, wie Ansprache und Positionierung funktioniert und wie man Content bauen muss. Und dann ist LinkedIn halt, wenn man es handwerklich richtig macht, aus meiner Sicht ein Puzzleteil, um diesen Prozess zum Erfolg zu bringen.
Ja, definitiv. Genau, ja. Also wie gesagt, wir hatten auch schon alles Mögliche, aber wir haben immer festgestellt, wenn, wie gesagt, die Marketingbotschaft klar ist, Positionierung klar ist, Zielgruppe klar ist, wenn man dann weiß, okay, wie funktioniert das Handwerk auf LinkedIn, wie mache ich das alles ganz genau mit den Targetierungen, der ganze technische Handwerk, genau, dann funktioniert das auch. Aber wie du sagst, an Marketing an sich hat sich wahrscheinlich nicht so viel dann geändert. Zielgruppen gab es schon immer, Ansprachen auch.
Ja, dann ist so,
das Medium ist anders.
Ja, das kannst du mit dem Haus ganz gut vergleichen. Also gießt du heute die Bodenplatte anders als vor 20 Jahren? Kann sein, aber wenn nur minimal. Das Badezimmer sieht aber anders aus. Das heißt, die Methodik, wie du den Boden verlegst, wie du Fliesen verlegst und ob jetzt die Wand grün, blau oder gelb ist, das ändert sich und das ist ein Trend und das kommt und geht. Aber die Statik eines Hauses bleibt bestehen und die wird immer gleich gebaut. Das wird mit Positionierung sein, das wird mit Ansprache so sein, das wird mit Vertriebsprozess so sein. Die Ausbaustufe wird unterschiedlich sein, aber die Grundpfeiler, wenn man die einmal verstanden hat, dann weißt du immer, wie man ein Haus baut und weißt immer, wie man B2B-Unternehmer erfolgreich macht. Okay. Aber kannst du mal erzählen, wie ist so eure Erfahrung bei B2B-Unternehmen, wenn ich jetzt LinkedIn mache und gar keine Erfahrung habe? Womit muss ich dann rechnen?
Haben wir auch, ja. Also, dass Unternehmen zu uns kommen und die sagen: Okay, wir haben noch gar keine Erfahrung mit LinkedIn, auch unsere Botschaft ist noch nicht so klar, wir haben keine Marketingabteilung, dann unterstützen wir da natürlich. Ja. Es macht im ersten Sinn gar nicht immer konkret direkt. Es ist gar nicht so sinnvoll, direkt mal in Werbeanzeigen zu investieren, sondern erstmal sauberes Profil, saubere Ansprache ausarbeiten, Marketingbotschaft ausarbeiten und das Ganze organisch zu testen. Weil was organisch funktioniert, funktioniert meistens auch in der Werbeschaltung. Das heißt, ohne jetzt Zehntausende Euros ausgeben zu müssen, kann man auch vorher herausfinden, ob das funktioniert oder nicht.
Genau, das ist vielleicht ein Punkt, der sich geändert. Also nicht geändert hat, der beschleunigt wurde. Also früher hast du dann halt so in Anführungszeichen, du hast dann gesagt, ich habe eine Idee und ich glaube, ich habe den Kunden verstanden und dann hast du halt die Gespräche gemacht und hast gesagt, so und so und dann sagt der Kunde, ja, ich sehe das aber anders und hat dir Feedback gegeben. So, heute kannst du natürlich durch online, weil es schneller ist, aber es gibt in vielen Bereichen diese Modernisierung, kannst du dann natürlich A/B-Test machen, kannst sagen, was funktioniert und du weißt es theoretisch schneller, wie wenn du früher mit 5 Kunden erstmal reden und Termine vereinbaren musstest.
Ja.
So, das ist vielleicht eine Veränderung, die Märkte werden schneller, aber das trifft jede Branche, jedes Unternehmen. Und das ist auch gut für Marketing, weil du kriegst schneller deine Resonanz, du kannst schneller investieren. Und was ich total geil finde, ist, dass im ganzen Online-Thema du merkst, ob es funktioniert oder nicht. Aber eine Sache, die muss ich auch nochmal sagen, ist, was viele, glaube ich, wenig Gefühl für haben, ist, die treffen relativ früh ja, Schlussfolgerungen. Ne? Also wenn mal was 3 Tage nicht funktioniert, dann ist alles irgendwie für die Tonne. Das stimmt aber ja nicht.
Ja.
So. Das ist mir halt auch aufgefallen, dass viele dann halt so neigen und sagen, ja, weil online jetzt messbar ist, kann ich nach 3-4 Tagen direkt eine Urteil treffen. Das ist so, wie ich es auch erfahren.
Ja. Ja, wir sagen das immer direkt von Anfang an schon, dass es jetzt keine messbaren Ergebnisse nach 1-2 Wochen gibt, weil der Sales-Cycle ist ja im B2B auch nicht irgendwie 1-2 Monate. Manchmal schon, ja, wenn es schnell geht, aber in der Regel 3-6 Monate, manchmal auch 12, ja, wenn da so richtige Großkunden anbeißen, sage ich mal, also sich für was interessieren und die haben 10.000, 20.000 Mitarbeiter, dann ist der Sales-Cycle natürlich ganz anders. Da muss man das auch anders bewerten, so ein Lead. Also das Feedback, das wir auch von größeren Unternehmen bekommen, ist, wenn die dann auch so ein Lead haben, der erstmal da ist, dann ist das für die schon sehr viel wert. Weil die haben da jemanden, der hat Interesse, wie jetzt du gesagt hast, große Airlines. Ja. Und das ist halt nicht üblich, dass so Leute sich dann von selbst melden.
Ja, was sonst heißt nicht melden? Also du kannst es halt mit Digital und mit LinkedIn zum Beispiel skalieren. Aber was ich glaube, ist, dass viele halt nicht die richtige Ansprache haben, plus die Kommunikation mit dem Medium. Das geht schon, aber du musst halt beide Disziplinen können. Und wenn du es kannst, dann kannst du halt auch eine Airline offline gewinnen, aber auch online gewinnen, weil du halt weißt, wie die ticken. So.
Ja.
Das ist halt eine Disziplin, die du können musst. Aber was ich viel spannender finde, ist diese Bewertung, wie lang ist ein Sales-Cycle? Mhm. Und wenn eine Anfrage reinkommt, dass du sagst, die ist ja was wert.
Ja.
Also die ist ja erstmal was wert. Aber du hast natürlich auch Streuverluste. Ne? Aber es gibt ja auch Leute, die sagen, ich habe jetzt 10 Anfragen bekommen und die sind alle blöd. Nee, sind sie nicht. Dann kannst du halt, ich sag mal, salopp gesagt, nicht verkaufen. Sondern nur weil eine Anfrage da ist, heißt, es klopft ja keiner an der Tür und sagt, ich habe gesehen, ihr macht irgendwie LinkedIn und jetzt kaufe ich bei euch eine Kampagne. Nein, du musst ihn reinbitten, du musst mit dem reden, du musst ihn beraten, du musst ihn entwickeln, dann machst du ein zweites Gespräch vielleicht, lieferst dir ein Konzept und dann kauft er.
Ja.
Und genauso ist halt auch online zu behandeln. Vielleicht ein bisschen stringenter, weil der sich zu einem Beratungsgespräch zum Beispiel anmeldet oder ein White Paper runterlädt oder was auch immer. Aber du musst diese Anfrage zu einem Kauf entwickeln. Und diese Sensibilität fehlt halt vielen Leuten. Deswegen sagen die meiner Meinung nach ganz oft, ja, Online-Marketing geht nicht. Nee, es geht schon. So, du musst es halt nur einmal richtig denken.
Ja. Ja, viele haben sich, also 90% der Unternehmen, mit denen wir sprechen, haben sich in der Regel auch schon verbrannt.
Ja, die haben entweder... Ja, nicht, weil online nicht funktioniert.
Genau, sondern weil sie den falschen Ansatz gewählt haben.
Ja, weil sie es einfach nicht ganzheitlich gedacht haben und weil sie, logischerweise, man ist nicht perfekt, wir sind auch nicht perfekt, ich bin auch nicht perfekt, aber weil man gewisse handwerkliche Fehler macht, aber der Punkt ist ja, hör nicht auf, mach weiter und krieg raus, warum es so ist. Und da kommt man zu einer anderen spannenden Thematik. Was mir bei Online-Marketern, und das würde ich so ein bisschen kritisieren, auffällt, ist, dass die oftmals, weil du gesagt hast, es gibt alt und neu, was mir auffällt, ist, dass viele neue Online-Leute kommen, aber nicht alte Unternehmen, sondern ich sag mal Unternehmen nicht verstehen, was passiert da. Die sagen, ah ja, die können ja jetzt online beispielsweise 100.000 Euro Umsatz machen und deswegen ist meine Dienstleistung so und so teuer oder die können auch dies und das und jenes machen. Ja, da treffen auch zwei Welten aufeinander, weil die Realität ist halt die, wenn du eine Maschine für 100.000 verkaufst, hast du vielleicht eine Marge, sagen wir mal, von, keine Ahnung, von 20%, wenn überhaupt, und du musst halt deine KPIs einhalten. Und da ist es nicht so, dass es Inhaber geführte Agenturen sind, die sagen, oh, ich mache das nur für mein Wachstum, sondern das sind teilweise Unternehmen mit 300 Mitarbeitern, vielleicht mal mit 100, vielleicht einer mit 50, aber die haben halt eine Basiskalkulation. Und wenn da halt drin steht, mich darf Marketing und Vertrieb inklusive Vertriebsmitarbeiter und Provision 15% kosten, dann wird es halt schwierig, wenn ein Lead 3.000 Euro kostet. So, ja. Und ich glaube, das dauert noch ein paar Jahre, bis sie sich annähern, aber das ist so eine, ja, ein gemeinsames Erwachsenwerden. Aber das, dieses Zahlending und dieses neue Generation muss seriöses Business verstehen, das hast du damals bei Social Media auch gehabt.
Ja. Was ist eigentlich da, gerade wenn wir da bei dem Thema sind? Junge, neue Unternehmen, ja, die kennen wir auch alle, die mit großen Umsatzzahlen um sich werfen und immer da fragen, hey, hier ein Abschluss, 10.000 Euro, hier Umsatz, 20.000 Euro im Monat wieder, 150.000 Euro geclosed, ja,
so heißt das
mal, was heißt das jetzt? Und ja, was hältst du davon? Weil du bist ja auch sehr jung gestartet, aber damals war das noch, du hast das so ein bisschen mitbekommen und hast da, glaube ich, auch ein bisschen die Erfahrung, was halten B2B-Unternehmen, also richtige B2B-Unternehmen wirklich davon, die jetzt mal mindestens 20, 30 Mitarbeiter haben, ja, 500 Mitarbeiter, 1.000. Ja, was ist da, was sagst du?
Also, was ich so ein Stück weit beobachte oder anders. Als ich 16 war, hatte ich eine Anfrage, und das kann man ja sagen, von BP Europa. Das heißt, ich war so der junge Typ, der irgendwie Social Media sich angeblich auskennt und der soll jetzt mal den Vorstand von BP beraten. Dann bin ich auch nicht durch die Gegend gelaufen und habe gesagt, oh, ich bin jetzt hier der große Vorstandsberater von DAX-Konzernen oder von irgendwelchen Aktiengesellschaften. Musste nicht machen, so, sondern mach mal ein bisschen tiefer stapeln. Natürlich muss man sich vermarkten, aber muss nicht alles in die Glocke hängen. Das wirkt schon für sich irgendwie, wenn du es unterschwellig tust. Aber diese Umsatzzahlen, ja, wo soll das denn hinführen? Das bringt doch nichts. Also was ist denn Umsatz? Ich kann mir morgen, ganz ehrlich, ich gehe morgen hin und akquiriere eine börsennotierte AG mit 25 Millionen Umsatz. Ja, dann mache ich auch irgendwie, keine Ahnung, 26 Millionen Umsatz, keine Ahnung. Oder also du kannst ja auch, also Umsatz kannst du dir erstens kaufen, zweitens kannst du ihn faken, das ist irrelevant. Es ist dann nicht irrelevant, wenn du eine Basiskalkulation hast und weißt, ey, mein Business mache ich im Durchschnitt 15% Marge. Dann ist natürlich das Wachstum, sprich das Umsatzwachstum, automatisch eine Steigerung vom EBIT. Das werden jetzt wahrscheinlich ein paar googeln. Aber am Ende des Tages geht es halt darum, was hat die Firma nach Steuern an Gewinn und was ergibt sich daraus mit, ja, durch meine Wirtschaften, so heißt das ja eigentlich. Ne? So, und jetzt ist auch deswegen bringen diese Umsatzzahlen, ja, lass dir einen 100.000 Euro Umsatz machen, lass dir einen anderen 10.000 Euro Umsatz machen. Ich kenne Leute, die machen im Monat 40.000 Euro Umsatz, aber auch jeden Monat 20.000 Verlust. Das ist keine Aussage. Also, die Frage ist eher, in welchem Stadium befindet sich das Unternehmen? Will ich gesund wachsen? Will ich mit Eigenkapital wachsen? Brauche ich Fremdkapital? Bin ich wirtschaftlich in meiner Basiskalkulation, je nach Geschäftsmodell, das heißt, verdiene ich an einem Produkt, an einem Kunden x Prozent durchgehend. Natürlich werde ich Prozentpunkte verlieren in meiner BWA oder in meinem Jahresabschluss, weil ich in Wachstum investiere. Heißt, wenn ihr heute zwei Mitarbeiter anstellt, habt ihr die halt 6 Monate auf der Payroll, bevor die sich wirklich in Projekten amortisieren. Das heißt, ihr müsst 6 Monate vorfinanzieren. So. Das kostet natürlich ein Wachstum Prozentpunkt und das musst du dir erstmal leisten können. Und natürlich kommt ein Unternehmer, der 20, 30, 40 Mitarbeiter hat, hin und sagt, ey Kollege, dein Umsatz ist irrelevant, lass uns mal wirklich über Zahlen reden. Und das ist vielleicht noch so ein Punkt, wo man sagt, was sind denn wirklich die Zahlen, auf die man gucken muss und wann hat jemand eigentlich Erfolg oder nicht Erfolg? Umsatz ist ein Indikator, aber es ist auch nicht alles.
Ja, genau, so ähnlich habe ich das auch beobachtet. Dass Umsatz, wie gesagt, ein Indikator ist, ist bei uns auch ein Indikator. Ja, wir wissen, okay, wenn wir so viel Umsatz machen, so viel Gewinn haben wir, aber es ist, ich glaube, es wird oft an Leute, die außen stehen und vielleicht noch nicht so viele Ahnung haben, wie ist eigentlich ein Unternehmen aufgebaut, sind das immer so fiktive Zahlen, die sich so viel anhören, oh, 100.000 Euro Umsatz, 3 Millionen Euro Umsatz, aber das, was man verstehen muss, ist, dass das Geld nicht in der Tasche landet. Ja?
Genau, es gibt ja zwei Betrachtungsweisen. Also, natürlich ist es schön, ein Unternehmen zu haben. Oder anders, was hat man lieber? Hast du lieber ein Unternehmen mit 10 Millionen Umsatz, was unprofitabel ist, weil du, also keine Ahnung, oder was 10.000 Euro im Jahr abwirft? Oder hast du lieber ein Unternehmen mit 1 Million Umsatz, hast aber 400.000 Gewinn? So, das ist eine Ansatzfrage. Warum machst du das? Natürlich macht man es nicht nur wegen dem Geld, sondern man macht es in erster Linie um Werte, also um Dinge zu verändern und zu sagen, ich mache das, weil es Bock macht, der Rest kommt von alleine, ja. Aber dieses Umsatz-Rumgeprahle verstehe ich nicht. Und was viele halt auch verwechseln, das ist halt auch so ein Punkt, so, weißt du, wenn du dann liest, ja, wir haben jetzt 2 Millionen Umsatz gemacht und dann guckst du halt am Ende des Tages irgendwie in die BWAs rein, die öffentlich sind und dann steht da halt drin so, nee, 1 Million. Ja, okay, musst du erstmal machen, so. Ja. Aber warum erzählst du 2? Was die meinen, ist Auftragseingang. So, Auftragseingang ist was anderes wie fakturierter Umsatz und Cashflow. Das ist ein Unterschied. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass da viele nochmal so ein bisschen Wirtschaftsschule Nachhilfe brauchen.
Ja, vor allem.
Und aber der Punkt ist, diese Leute diskutieren halt mit gestandenen Unternehmern, die in ihrem Bereich Experten sind und keinen Breitblick haben, das muss man auch fairerweise sagen. Aber in ihrem Ding Experte sind im Unternehmen gebaut. Und natürlich sagt dann Unternehmer so, was willst du von mir?
Ja klar. Das Thema, was ich glaube, das Problem, das dadurch auch entsteht, ist, dass sich viele junge Unternehmer nur noch am Umsatz messen und gar nicht mehr die eigentlichen Kennzahlen haben. Ja, die sagen, ja, wir haben doch 50.000 Euro Umsatz gemacht.
Das habe ich so oft gehört.
Und dann machen sie aber Minus. Ja? Dann geht ihr Unternehmen pleite, weil sie die Kennzahlen nicht gekriegt haben, die relevant sind.
Wir machen ja Umsatz und denken, das wächst, aber wir haben keine saubere Basiskalkulation, dann gehen die zur Bank, dann brauchen die Kontokorrent, dann kommen
ein paar Zahlungen nicht.
Ja, Zahlungen nicht, dann wird das verschleppt und irgendwann klopft es dann 3-4 Jahre in der Tür und dann sagt jemand, wir müssen die Bude zumachen. Also, ja, also muss jeder für sich selber wissen, das ist auch ein anderes mit dir, als in dem ich unterwegs bin, natürlich bist du immer in dieser Thematik drin, wie viel hast du Liquidität, welches Wachstum ist realistisch, wie viele Zielkunden brauchen wir, was ist mein Produkt, was ist meine Ansprache und die wichtigste Frage ist vor allem, und die Dreierfrage ist eigentlich so, wo wollen wir hin, was müssen wir dafür tun und wie tun wir es? So, und wenn du dich an den drei Fragen ausrichtest, klärt sich der Rest von selbst in der Theorie, du musst es halt einfach machen. So, aber Umsatz, wie gesagt, das ist
spannendes Thema. Genau, da könnte man, glaube ich, jetzt noch ein
jetzt bisschen länger... Sagen wir es mal so, wir können ja sagen, wenn man in die Kommentare schreibt, mehr Online-KPIs oder mehr Unternehmens-KPIs, dann können wir nochmal eine Sonderfolge machen.
Genau, wenn das Thema
interessant ist. Wenn jemand bis hierhin geschafft hat.
Dann gerne, können wir dazu gerne eine Fortsetzung machen. Ansonsten vielleicht abschließend nochmal, was für Unternehmen hilfst du weiter? Das heißt, wenn jetzt hier jemand zuhört, ein Unternehmen ein gewisses Problem hat, wann ist man bei dir an der richtigen Stelle?
Also immer dann, wenn du dich irgendwie, also wenn du merkst, ich stehe an irgendeinem Punkt, will mich verändern, ich will wachsen oder ich komme hier nicht weiter im Sinne von, wo geht die Reise eigentlich hin? Also dann, wenn es heißt Unternehmensausrichtung, Unternehmensstrategie, wo wollen wir in 3-4 Jahren sein und aber auch verbunden mit der Thematik, zu wenig Anfragen oder Anfragen, aber ich kriege die nicht abgeschlossen, Vertriebsprozess, aber auch das Thema, Kunde reagiert nicht, unser Produkt ist zu komplex und keiner versteht, was wir hier verkaufen wollen, also sprich Ansprache, Positionierung und Content, Kunde, also alles das, was Vermarktung, Vertrieb ist, das ist eigentlich so der Punkt und das, und ich sage mal so, kann losgehen ab 10 Mitarbeitern und dann auch oben keine Grenze natürlich, aber du brauchst schon eine gewisse Ernsthaftigkeit, um das tun zu wollen.
Und wie kann man dich erreichen, wenn es über deine Webseite
oder genau, wir können ja die Webseite können wir ja mit in die Bio schreiben, dominikmulterer.de, also dominik mit C, -multerer.de. Und was wir auch machen können, ist, wir können ja 3 Bücher verlosen. Kannst du dir aussuchen, welche das sind?
Okay. Ja, gerne.
Muss man nicht nur hören, sondern kann auch lesen.
Perfekt, machen wir auch. Dann würde ich sagen, einfach eine Bewertung hinterlassen und dann verlose ich die drei Bücher an die Personen, die das kommentieren oder die das bewerten, kriegen sie dann kostenlos zugeschickt. Super. Ja, spannendes Thema heute und ich hoffe, das hat dir auch ein bisschen weitergeholfen, ein paar Einblicke gegeben in die Welt, wie sie wirklich im B2B ist, ja, und wie das Ganze so aufgebaut ist. Und ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg, bis zur nächsten Folge und alles Gute.